Durch die Bibel. Eine Entdeckungsreise durch das Buch der Bücher von Dr. Vernon McGee. Ins Deutsche übertragen von Kai-Uwe Wolczak.
Herzlich willkommen zu einer weiteren Folge aus der Sendereihe Durch die Bibel. Volle 2 Jahre lang hat der Apostel Paulus seine Missionsreise unterbrochen, um in der Stadt Ephesus zu predigen und zu lehren. Eine wichtige Zeit, weil sich in dieser Stadt eines der berühmten 7 Weltwunder befand, der Diana- oder Artemis-Tempel. Dieser Tempel lockte viele Pilger und Touristen an, so dass die Unterbrechung der 3. Missionsreise des Apostels in Wirklichkeit zu einer wunderbaren missionarischen Möglichkeit wurde. Nach seiner Zeit in Ephesus reiste Paulus nach Europa, in das Gebiet von Griechenland. Dort besuchte er mit einigen Begleitern die vor kurzem entstandenen christlichen Gemeinden. Anschließend Rückreise nach Kleinasien. Weil Paulus bis zum jüdischen Pfingstfest in Jerusalem sein will, legt er in Ephesus keinen Zwischenstopp ein, sondern eilt weiter nach Milet. Dort allerdings lässt er die Gemeindeältesten aus Ephesus kommen und konfrontiert sie mit einer düsteren Mitteilung. Er habe den Eindruck, dass sie sich zum letzten Mal von Angesicht zu Angesicht begegnen könnten. Denn nach seiner Ankunft in Jerusalem, so drückt Paulus es aus, würden Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten. Inzwischen ist der Apostel Paulus im Rahmen seiner 3. Missionsreise in der Hafenstadt Milet angelangt. Sie liegt an der Westküste Kleinasiens in der heutigen Türkei. Dorthin hatte er die Ältesten der christlichen Gemeinde aus Ephesus kommen lassen, um sich von ihnen zu verabschieden. Und zwar für immer. Der Heilige Geist habe ihm gezeigt, dass er, Paulus, künftig wohl nicht mehr als freier Mann umherreisen könne. Trotzdem zögert Paulus nicht, die Fahrt nach Jerusalem anzutreten. In der Apostelgeschichte, in den ersten Versen von Kapitel 21 wird berichtet: Als wir uns nun von ihnen losgerissen hatten und abgefahren waren, kamen wir geradewegs nach Kos und am folgenden Tage nach Rhodos und von da nach Patara. Und als wir ein Schiff fanden, das nach Phönizien fuhr, stiegen wir ein und fuhren ab. Die Schiffsreise von Milet nach Phönizien führt über das Mittelmeer an der Insel Zypern vorbei. Phönizien, gewissermaßen die damalige Westküste Israels, ist also das Ziel dieser Seereise. Über diesen Teil der Reise wird in den Versen 3 und 4 berichtet. Als aber Zypern in Sicht kam, ließen wir es linker Hand liegen und fuhren nach Syrien und kamen in Tyrus an, denn dort sollte das Schiff die Ware ausladen. Als wir nun die Jünger fanden, gemeint sind die Christen, die dort in Tyrus leben, blieben wir 7 Tage dort. Die sagten Paulus durch den Geist, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen. Dieser letzte Satz, er solle nicht nach Jerusalem hinaufziehen, zwingt uns zum Nachdenken. Denn angeblich steckt der Heilige Geist hinter dieser Warnung. Zuvor in der Stadt Milet hatte Paulus jedoch behauptet, der Heilige Geist habe ihm gezeigt, dass Fesseln und Bedrängnisse auf ihn warten, wenn er nach Jerusalem reist. Von einer Warnung, dorthin zu reisen, war jedoch keine Rede gewesen. Widersprechen sich also hier die beiden Aussagen des Heiligen Geistes? Natürlich gehe ich davon aus, dass es nicht so ist und suche deshalb nach anderen Erklärungsmöglichkeiten. So könnte es beispielsweise sein, dass die betreffenden Christen in Tyrus ebenfalls durch die Eingebung des Heiligen Geistes voraussehen, dass auf Paulus in Jerusalem nichts Gutes wartet. Diese Eingebung bewerten sie als Warnung und raten Paulus deshalb, nicht dorthin zu reisen. Paulus hatte im Prinzip dieselbe Eingebung, will dem aber, was auf ihn zukommt, nicht ausweichen. Eine andere Deutungsmöglichkeit besteht darin, dass die Christen in Tyrus die Zeit oder die Bedingungen noch nicht als erfüllt ansehen, um Paulus nach Jerusalem ziehen zu lassen. Möglicherweise warnen sie ihn davor, überstürzt abzureisen, nur um pünktlich zum Pfingstfest dort anzukommen. Stattdessen soll er sich die Sache lieber noch einmal durch den Kopf gehen lassen und sich genau überlegen, ob er tatsächlich Fesseln und Bedrängnisse, wie es im Bibeltext heißt, auf sich nehmen will. Paulus wiederum zieht es förmlich nach Jerusalem. auch deshalb, weil er unter den heidenchristlichen Gemeinden Geld gesammelt hat, um die Christen in Jerusalem zu unterstützen. Ob sie durch Hungersnöte oder durch ihre Freigebigkeit in Not geraten sind, ist nicht so ganz klar. Auf jeden Fall aber sieht er diese Spendenaktion als Möglichkeit an, die Verbundenheit zwischen den christusgläubigen Juden in Jerusalem und den neu hinzugewonnenen ehemaligen Heiden zu fördern. Ja, mehr noch, im Römerbrief bezeichnet Paulus die Heidenchristen sogar als Schuldner, die den Judenchristen in Jerusalem etwas schuldig seien. Zitat: Denn wenn die Heiden an ihren geistlichen Gütern Anteil bekommen haben, ist es recht und billig, dass sie ihnen auch mit leiblichen Gütern Dienst erweisen. Dass Paulus das gespendete Geld höchstpersönlich in Jerusalem übergeben will, ist auch verständlich. Denn schließlich hatte er vor seiner Bekehrung die Christen verfolgt und dadurch vielleicht sogar zu ihrer Notlage beigetragen. Kurz und gut, was Paulus über sein eigenes Schicksal vom Heiligen Geist vorausgesagt bekommen hat, widerspricht nicht der Tatsache, dass einige Christen aus Tyros ebenfalls durch den Heiligen Geist darüber informiert wurden und ihn dann warnen, weiter nach Jerusalem zu reisen. Paulus selbst sieht darin offenbar auch keinen Widerspruch, denn wie selbstverständlich nimmt er trotz ihrer Warnung von ihnen Abschied und wird später, wenn er dann tatsächlich in römische Gefangenschaft gerät, freimütig bekennen: Wie es um mich steht, das ist nur mehr zur Förderung des Evangeliums geraten. Wie Sie merken, sind wir nun bereits bei einer anderen Fragestellung angelangt. Sie lautet: Wäre es nicht besser, wenn sich Paulus die Warnung der Christen in Tyros zu Herzen nehmen und die geplante Weiterreise nach Jerusalem einfach abblasen würde? Wir als Bibelleser haben den Vorteil, die ganze Sache rückblickend betrachten zu können. Auf diese Weise komme ich zu dem Schluss, dass Paulus auf jeden Fall die richtige Entscheidung getroffen hat, als er seine Reise fortsetzte. Zwei Gründe möchte ich Ihnen dafür nennen. Erstens, als Paulus vor langer Zeit in der Nähe von Damaskus sein legendäres Bekehrungserlebnis hatte, wurde ein Mann namens Hananias zu ihm geschickt. In einer Erscheinung hatte Hananias von Jesus den Auftrag bekommen: Geh nur hin, denn dieser Paulus ist mein auserwähltes Werkzeug, dass er meinen Namen trage vor Heiden und vor Könige und vor das Volk Israel. Ich will ihm zeigen, wie viel er leiden muss um meines Namens willen. Von vornherein war also klar, dass Paulus als Christ nicht nur fröhlich in den Tag hineinleben, sondern für seinen Glauben leiden wird. Worauf ich aber an dieser Stelle vor allem hinaus will: Er hat nun zwar bereits den Namen Jesu vor die Heiden und vor das Volk Israel getragen, aber der zweite Teil der Prophezeiung, er wird meinen Namen tragen vor Könige, dieser zweite Teil hat sich noch nicht erfüllt, als sich Paulus in Tyros aufhält. Dazu kommt es erst, nachdem sich Paulus der bedrohlichen Situation in Jerusalem stellt. Daraus ziehe ich den Schluss: Paulus tut genau das Richtige. Und als zweites möchte ich einen Vers aus dem 2. Timotheusbrief, Kapitel 4, zitieren. Paulus schreibt dort gegen Ende seines Lebens: Ich habe den guten Kampf gekämpft, ich habe den Lauf vollendet, ich habe Glauben gehalten. Dieses Resümee über sein eigenes Leben lässt keinen Zweifel daran erkennen, dass Paulus die richtige Entscheidung getroffen hat, als er von Tyros nach Jerusalem weiterreiste. Und damit komme ich nun zu unserem Bibeltext zurück. Apostelgeschichte, Kapitel 21, Vers 5. Dort wird berichtet: Und es geschah, als wir die Tage zugebracht hatten, da machten wir uns auf und reisten weiter. Und sie geleiteten uns alle mit Frauen und Kindern bis hinaus vor die Stadt, und wir knieten nieder am Ufer und beteten. Und als wir voneinander Abschied genommen hatten, stiegen wir ins Schiff, jene aber wandten sich wieder heimwärts. Wir beendeten die Seefahrt und kamen von Tyros nach Ptolemais, begrüßten die Brüder und blieben einen Tag bei ihnen. Am nächsten Tag zogen wir weiter und kamen nach Caesarea und gingen in das Haus des Philippus, des Evangelisten, der einer von den sieben war, und blieben bei ihm. Auffällig ist, in wie vielen Städten Paulus und seine Begleiter freudig begrüßt werden. Deshalb kann man davon ausgehen, dass die ursprünglich von Paulus gegründeten Gemeinden kräftig gewachsen sind. Und dass einzelne Christen das Evangelium auch anderswo verkündigt haben und es zur Gründung weiterer Gemeinden gekommen ist. Schätzungen zufolge gab es im Römischen Reich bereits am Ende des ersten Jahrhunderts einige Millionen Christen. In gewisser Weise ist es mir ähnlich ergangen wie dem Apostel Paulus. In den ersten Jahren als Pastor habe ich meinen Dienst oft als mühselig empfunden. Ich hatte den Eindruck, kaum etwas bewirken zu können und wünschte mir von anderen Christen mehr Unterstützung. Ja, zeitweise hatte ich einen richtigen Elia-Komplex. Schon mal was davon gehört? Im ersten Buch der Könige wird berichtet, dass sich der Prophet Elia völlig gefrustet unter einen Wacholderbusch setzte und anfing zu jammern: »Es ist genug, so nimm nun, Herr, meine Seele.« Er hatte den Eindruck, der einzig verbliebene Kämpfer für den Herrn zu sein. So ging es auch mir eine Zeit lang. Doch dann lernte ich immer mehr andere Gemeinden kennen, wurde von anderen Christen nach Hause eingeladen. Und ich entdeckte, dass ich mit meinem Anliegen, das Evangelium unter die Leute zu bringen, überhaupt nicht alleine bin. Andere Christen haben den gleichen Wunsch, selbst wenn sie zu einer anderen Denomination gehören und theologisch nicht völlig mit mir auf einer Wellenlänge sind. Zurück zum Apostel Paulus. In Caesarea angekommen, kehrt er also in das Haus eines gewissen Philippus ein, der in unserem Bibeltext als Evangelist bezeichnet wird. Das heißt, Paulus trifft hier auf einen Gleichgesinnten, der die Verkündigung des Evangeliums zu seiner Hauptaufgabe gemacht hat und der die Gemeinde in Caesarea gegründet hat. Was für eine Ermutigung für Paulus. Und für uns ist dieser Philippus übrigens auch kein Unbekannter. In Kapitel 8 der Apostelgeschichte ist er uns bereits begegnet. Er war derjenige, der sich zu dem Kämmerer aus Äthiopien gesellt und ihm die Bedeutung einer Stelle aus dem Jesaja-Buch verständlich gemacht hatte. Über diesen Philippus heißt es ganz am Ende von Kapitel 8, Philippus aber fand sich in Aschdod wieder und zog umher und predigte in allen Städten das Evangelium, bis er nach Caesarea kam. In unserem Bibeltext, in Kapitel 21, erfahren wir noch ein interessantes Detail über Philippus. Vers 9. Der hatte 4 Töchter, die waren Jungfrauen und weissagten. Das zeigt, dass Frauen in der christlichen Gemeinde von Anfang an eine anerkannte und wichtige Rolle spielen. Ihre Weissagungen sind nichts anderes als Prophezeiungen, die in dieser Zeit, als es das Neue Testament noch nicht gab, als Bestätigung dafür gelten, dass Gott tatsächlich hinter ihnen steht und ihren Dienst segnet. Während sich Paulus und seine Begleiter einige Tage in Caesarea aufhalten, taucht plötzlich ein Mann bei ihnen auf, der, im Grunde ähnlich wie vorher die Christen in Tyrus, Paulus davor warnt, was in Jerusalem auf ihn zukommen wird. Ab Vers 10 wird berichtet: Und als wir mehrere Tage da blieben, kam ein Prophet mit Namen Agabus aus Judäa herab. Und als er zu uns kam, nahm er den Gürtel des Paulus und band sich die Füße und Hände und sprach: Das sagt der Heilige Geist. Den Mann, dem dieser Gürtel gehört, werden die Juden in Jerusalem so binden und überantworten in die Hände der Heiden. Als wir aber das hörten, baten wir und die aus dem Ort, dass er nicht hinauf nach Jerusalem zöge. Mein Eindruck ist, dass der Prophet Agabus den Auftrag hat, Paulus zum Nachdenken zu bringen. Es sagt sich ja so leicht: Ja, ich bin bereit, notfalls auch für meinen Herrn zu sterben. Aber wird diese Einstellung auch dann weiter Bestand haben, wenn es ernst wird? Indem Agabus dem Apostel Paulus seinen Gürtel wegnimmt und sich damit selbst fesselt, führt er ihm vor Augen, auf was Paulus sich da einlässt. Gott möchte Paulus nicht überrumpeln, sondern er soll sich in aller Ruhe überlegen, ob er den schweren Weg, den Gott mit ihm vorhat, auch wirklich gehen will. Weiter ab Vers 13. Paulus aber antwortete: Was macht ihr, dass ihr weint und brecht mir mein Herz? denn ich bin bereit, nicht allein mich binden zu lassen, sondern auch zu sterben in Jerusalem für den Namen des Herrn Jesus. Da er sich aber nicht überreden ließ, schwiegen wir und sprachen, des Herrn Wille geschehe. Nachdem nun die Entscheidung endgültig gefallen ist, setzen Paulus und seine Begleiter ihren Weg nach Jerusalem fort. In den Versen 15 bis 20 wird geschildert, wie herzlich sie dort aufgenommen werden. Und nach diesen Tagen machten wir uns fertig und zogen hinauf nach Jerusalem. Es kamen aber mit uns auch einige Jünger aus Caesarea und führten uns zu einem alten Jünger mit Namen Mnason aus Zypern, bei dem wir zu Gast sein sollten. Als wir nun nach Jerusalem kamen, nahmen uns die Brüder gerne auf. Am nächsten Tag aber ging Paulus mit uns zu Jakobus, und es kamen die Ältesten alle dorthin. Und als er sie begrüßt hatte, erzählte er eins nach dem anderen, was Gott unter den Heiden durch seinen Dienst getan hatte. Als sie aber das hörten, lobten sie Gott. Mitten in Vers 20 unterbreche ich mal kurz, weil es gleich mit einem großen Aber weitergeht. Die Christen in Jerusalem, die alle dem Judentum entstammen und sich auch weiterhin als Juden verstehen, sind schier begeistert über das, was Paulus ihnen von seinem Dienst erzählt. Dass inzwischen so viele Heiden zum Glauben an Jesus gefunden haben, wunderbar. Aber, sag mal lieber Paulus, abgesehen von den ehemaligen Heiden, haben sich doch auch eine beträchtliche Anzahl von Juden zu Jesus Christus bekehrt. Man erzählt sich da so gewisse Dinge, die wir für bedenklich halten. Um welche Dinge es sich genau handelt, das verrät uns der Bibeltext. Ab Vers 20 heißt es da weiter, und sie sprachen zu ihm, Bruder, du siehst, wie viel tausend Juden gläubig geworden sind, und alle sind Eiferer für das Gesetz. Ihnen ist aber berichtet worden über dich, dass du alle Juden, die unter den Heiden wohnen, den Abfall von Mose lehrst und sagst, sie sollen ihre Kinder nicht beschneiden und auch nicht nach den Ordnungen leben. Was nun? Auf jeden Fall werden sie hören, dass du gekommen bist. Erinnern Sie sich noch an das Apostelkonzil in Jerusalem? In Kapitel 15 wurde darüber berichtet. Damals wurde der Beschluss gefasst, dass Nichtjuden, die sich zum Christentum bekehren, sich nicht beschneiden lassen müssen und sich auch in anderen Dingen nicht dem alttestamentlichen Gesetz und den jüdischen Bräuchen unterwerfen müssen. Für die Juden in Jerusalem war es dagegen eine Selbstverständlichkeit, sich auch nach ihrer Bekehrung an das Gesetz zu halten. Nun war aber durch den Dienst des Apostels Paulus der Fall eingetreten, dass auch Juden fernab von Jerusalem Christen geworden waren. Paulus hatte offenbar zugestimmt, dass sie, wie die Heidenchristen, auf die Einhaltung der Gesetzesvorschriften getrost verzichten können. Jetzt aber kam die Angst auf, dass besonders strenggläubige Judenchristen, sie werden hier als Eiferer für das Gesetz bezeichnet, daran Anstoß nehmen könnten. Dass Paulus angeblich den Abfall von Mose gelehrt hat, ist natürlich völlig übertrieben. Aber sicher hat Paulus den Juden in der Fremde die Freiheit gelassen, selbst darüber zu entscheiden, inwiefern sie sich an die Gesetze aus dem Alten Testament halten und ob sie ihre Söhne beschneiden wollen. Im 1. Korintherbrief Kapitel 7 gibt es einen Abschnitt, der wunderbar zeigt, wie unverkrampft Paulus mit solchen Fragen umgeht. Die Einhaltung irgendwelcher Bräuche und Gesetze ist ihm völlig unwichtig. Auf die Gnade kommt es ihm an, auf die Gnade Gottes. Aber wenn jemand zum Beispiel am Brauch der Beschneidung festhalten will, dann soll er es tun, um nicht ständig ein schlechtes Gewissen zu haben. Paulus schreibt an die Gemeinde in Korinth, jeder soll so leben, wie der Herr es ihm zugemessen, wie Gott einen jeden berufen hat. Und so ordne ich es an, in allen Gemeinden, ist jemand als Beschnittener berufen, der bleibe bei der Beschneidung. Ist jemand als Unbeschnittener berufen, der lasse sich nicht beschneiden. Beschnitten sein ist nichts und unbeschnitten sein ist nichts, sondern Gottes Gebote halten. Jeder bleibe in der Berufung, in der er berufen wurde. Wie Sie sehen, sich an Gottes Gebote zu halten, also ihm gehorsam zu sein, das ist für Paulus eine Selbstverständlichkeit. aber er lehnt es ab, das alttestamentliche Gesetz auch weiterhin als etwas anzusehen, das über das Angenommensein bei Gott oder über das Verstoßenwerden von Gott entscheidet. Stattdessen sollen sich Christen allein darauf verlassen, dass Jesus für ihre Schuld am Kreuz gestorben ist, dass sie also aus Gnade errettet werden. Aber was soll man nun tun, um die Eiferer für das Gesetz, also die besonders Strenggläubigen in der Jerusalemer Gemeinde, zu beruhigen? Noch haben sie anscheinend nicht erfahren, dass Paulus in der Stadt ist. Diejenigen, die mit Paulus im Gespräch sind, empfehlen deshalb Folgendes. Weiter in unserem Bibeltext ab Vers 23. So tun nun das, was wir dir sagen. Wir haben vier Männer, die haben ein Gelübde auf sich genommen. Die nimm zu dir und lass dich reinigen mit ihnen und trage die Kosten für sie, dass sie ihr Haupt scheren können. So werden alle erkennen, dass es nicht so ist, wie man ihnen über dich berichtet hat, sondern dass du selber auch nach dem Gesetz lebst und es hältst. Wegen der gläubig gewordenen Heiden aber haben wir beschlossen und geschrieben, dass sie sich hüten sollen vor dem Götzenopfer, vor Blut, vor Ersticktem und vor Unzucht. Dass auch die Heiden gewisse Spielregeln einhalten sollten, um die Juden und die zu Christen gewordenen Juden nicht zu provozieren, das war schon im Rahmen des Apostelkonzils festgelegt worden. Nun aber soll Paulus seine Gesetzestreue demonstrativ unter Beweis stellen. Das soll er tun, indem er zu vier Männern Kontakt aufnimmt, die ein Gelübde gegenüber Gott abgelegt haben und das nun feierlich mit einer Zeremonie im Tempel beendet werden soll. Während der Zeit des Gelübdes hatten die Männer ihr Haar als äußeres Zeichen einfach wachsen lassen. Nun soll es geschoren werden. Außerdem wird auch erwartet, dass verschiedene Opfer dargebracht werden. Weil manch ärmere Leute damit finanziell überfordert sind, gibt es die Möglichkeit, dass jemand anderes die Kosten dafür trägt. Und genau das soll Paulus nun tun. Die Frage ist, ob er sich darauf wohl einlässt. Der Apostel Paulus soll seine Gesetzestreue als Jude unter Beweis stellen, um einen Konflikt mit den Eiferern in der Jerusalemer Gemeinde zu vermeiden. Wir dürfen gespannt sein, ob er sich darauf einlässt oder ob er diese Aktion schlichtweg ablehnt. Mehr dazu in der nächsten Ausgabe der Sendereihe Durch die Bibel. Bis dahin auf Wiederhören und Gottes Segen mit Ihnen.